Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Im Studio ist Miriam Rossius. Herzlich willkommen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Trennen Sie Ihren Müll immer richtig? Nein? Oder nicht zu 100%? Dann könnte es sein, dass Sie demnächst Post von der Stadtaufsicht bekommen. Allerdings nur, falls Sie zufällig im südkoreanischen Songdo wohnen. Dort ist nämlich die gesamte Stadt von digitaler Technik durchzogen, die eben auch die Müllentsorgung der privaten Haushalte im Blick hat und vieles andere im Ohr.
This is our intelligent sound analyzing application.
Das ist unser Geräuschanalysesystem. Wenn ungewöhnlicher Lärm festgestellt wird, ein Fenster kaputt geht zum Beispiel oder ein Auto crasht, so
sounds.
Dann wird beim Operator sofort ein Alarm angezeigt.
Schlaues Wohnen in einer schlauen Stadt. Das ist die Idee der Smart City Songdo. Hightech, umweltfreundlich und ein Vorbild für die Welt. Etwa 40 Kilometer entfernt von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul rangen die Planer das neue Wohngebiet dem Gelben Meer ab, weil Korea ein kleines Land mit vielen Menschen und auch vielen Bergen ist. 2020 sollte Songdo komplett fertig sein. Dieses Ziel ist nicht mehr zu halten, aber trotzdem leben hier inzwischen etwa 150.000 Menschen. Christian Sachsinger hat einzelne von ihnen besucht.
Elisabeth Jung schaut aus ihrem Apartment im 36. Stock auf die neue Stadt. Unten sieht sie einen kleinen Park, durch den sich ein Kanal schlängelt. Nicht weit weg der internationale Flughafen. Und in der Ferne glitzert das Meer. Die Wohnung ist neu und bietet viele technische Besonderheiten. Die Koreanerin Elisabeth Jung und unsere österreichische Dolmetscherin erklären, was sich über ein in der Wand eingelassenes Tablet steuern lässt.
Man kann mit Smartphone verbinden und man kann auch die Tür zusperren, öffnen.
Mit dem Smartphone?
Genau. Man kann auch telefonieren. Genau. Sie telefoniert jetzt. Oder das Licht. Kann man hier ein und aus.
Genau. Elisabeth Jung verirrt sich noch oft in den Menüpunkten des Tablets. Das Interessanteste für sie ist, dass sie ihren Energieverbrauch genau kontrollieren kann.
Im Gegensatz zu anderen Wohnungen jetzt in dem Gebäude, wie viel sie verbraucht. Weil sie gern Energie spart und deswegen tut sie immer ausschalten und deswegen ist sie 80% niedriger als die anderen Wohnungen.
Ansonsten nutzt Elisabeth Jung die technischen Möglichkeiten ihrer Apartmentsteuerung kaum. Sie habe gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, als Managerin eines größeren Unternehmens. Viele Menschen, die in Songdo leben, haben gute Jobs, oft in der Biotechnologie oder der IT-Branche. Songdo sieht sich nämlich nicht nur als Modellstadt, sondern auch als Technologie- und Wissenschaftsstandort. Auf den ersten Blick wirkt Songdo nicht sehr lebendig. Es gibt nur vereinzelt Spaziergänger auf den Gehsteigen. Die breiten Straßen scheinen zu groß geraten für den eher spärlichen Verkehr. Und überall ragen Glas- und Betonfassaden bis in den Himmel. Ein paar Kilometer weiter steht der Universitäts- und Forschungscampus. Dilruk de Silva von der belgischen Ghent University führt über das Gelände. Gleich neben der belgischen haben sich mehrere andere Unis, etwa aus den USA, niedergelassen. Viele Forschungseinrichtungen sehen Songdo als guten Ausgangspunkt, um Kontakte in andere asiatische Länder zu knüpfen. Japan und auch China sind nicht weit, und der internationale Flughafen von Seoul ist nur ein paar Kilometer entfernt. Für Dilruk de Silva ist Songdo also ein idealer Standort und ein interessanter Versuch, denn die Smart City wurde von Grund auf neu gebaut.
This city in particular has developed from scratch, right? So everything was purposely built.
Diese Stadt wurde förmlich aus dem Boden gestampft. Alles wurde gezielt und geplant hochgezogen. Die ganze Infrastruktur wurde extra groß aufgebaut. Und zwar so, dass Straßen und auch Fußgängerwege auch in Zukunft, also in 5 oder 10 Jahren, noch passen. Das ist das Schlaue an der Stadt.
Songdo gab es vor 20 Jahren noch gar nicht. Dort, wo jetzt reihenweise Hochhäuser aus dem Boden schießen, war bis 2003 noch das Meer. Dieses Wattgebiet wurde einfach aufgeschüttet und das neu gewonnene Terrain zur Smart City erklärt. Bedenken von Naturschützern wurden beiseite geschoben. Die Stadtplaner hatten ehrgeizige Pläne. Nichts durfte dem Zufall überlassen werden. Songdo sollte eine Stadt werden, in der alles reibungslos funktioniert. Bestes Beispiel die Abfallentsorgung.
This is the garbage system.
Das ist das Abfallsystem. Von hier aus geht es zur zentralen Sammelstelle, wo immer die auch ist. Das weiß keiner.
Nobody knows.
Der Abfall wird streng kontrolliert. Wer etwas wegwerfen möchte, braucht einen Badge mit einem Chip, den man an den Schacht mit der Klappe halten muss. Nur wenn der Chip erkannt wird, öffnet sich die Klappe und man kann den Müll hineinlegen. Die Tüte wird dann weggesaugt und in eine zentrale Müllentsorgungsstation geschickt. Dabei darf nur der Restmüll in den Schacht. Es gibt eine strikte Mülltrennung. Vieles kommt in spezielle Container und nicht in die Absauganlage. Wer etwas Falsches wegsaugen lässt, muss darauf gefasst sein, dass er Post von der Stadtaufsicht bekommt. Die Daten, die bei Dilruk de Silva, Elisabeth Jung und den rund 100.000 anderen Bewohnern von Songdo anfallen, werden größtenteils zentral verwaltet. Yongkon Lee ist einer der Verantwortlichen für die Technik der koreanischen Smart City. Er überwacht gemeinsam mit seinem Team die Stadt, rund um die Uhr, jeden Tag. Eine kleine Halle mit unzähligen Bildschirmen, auf denen die Videos tausender Kameras zu sehen sind. Die Objektive stehen überall in Songdo, an jeder Straße, jeder Ampel, an jedem Fußgängerübergang und in den Tiefgaragen.
Wenn eine der Bildschirmkräfte etwas Auffälliges bemerkt, dann kommt die Polizei ins Spiel. Wenn der Operator glaubt, dass es eine gefährliche Situation gibt, ruft er die Einsatzkräfte an und sagt, passt mal auf, an dieser oder jener Stelle stimmt was nicht, schaut da mal hin. Und das dauert dann weniger als 10 Minuten.
In Songdo stehen nicht nur überall Kameras, sondern auch Mikrofone. Jedes Geräusch wird registriert. Die Aufnahmen werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert und nach auffälligen Mustern durchsucht.
This is our intelligent sound analyzing application.
Das ist unser Geräuschanalysesystem. Wenn ungewöhnlicher Lärm festgestellt wird, ein Fenster kaputt geht zum Beispiel oder ein Auto crasht, so
sounds.
Dann wird beim Operator sofort ein Alarm angezeigt.
Sicherheit auf hohem Niveau dank ausgefeilter Technik. Doch nicht alle sind zufrieden mit dem Konzept von Songdo. Chungga Cha ist der Gründer einer Stiftung mit dem Namen Reimagining Cities, die mehrere Smart City-Projekte in verschiedenen Ländern betreut. Cha, älterer Herr im Architektenlook mit schwarzer Brille und dunklem Rollkragenpulli, lädt zum Cappuccino in sein Atelierhaus in einer Villengegend von Seoul. Die Macher von Songdo, glaubt er, würden viele Möglichkeiten verschenken. Die Steuerungstablets in den Apartments beispielsweise sind seiner Ansicht nach überflüssig.
I think it's not necessary.
Ich finde, das braucht es nicht wirklich. Das sind lustige Spielereien. Eine der wesentlichen Fragestellungen wäre doch, wie können wir Daten sammeln und auswerten, sodass dadurch verbesserte Abläufe entstehen. Also Daten verwenden, um den Energieverbrauch wirklich zu senken, oder den Verkehr, oder den Lärm, oder den Feinstaub. Wie können wir den Feinstaub aus den Gebäuden draußen halten, sodass die Leute drinnen gesünder leben und arbeiten?
Die Technik für die Smart City hat zum Teil der US-Konzern Cisco geliefert. Nach Überzeugung mancher Experten ein weiterer Fehler, den Songdo, aber auch andere Smart Cities machen. Sie begeben sich in Abhängigkeit von großen Unternehmen. Was aber passiert, wenn die Konzerne irgendwann keine Updates mehr für ihre digitale Technik liefern können oder wollen, weil es unrentabel ist oder weil der Konzern vielleicht sogar pleite gegangen ist? Lassen sich dann Türen nicht mehr öffnen, bleiben dann Aufzüge stecken oder die Räume kalt? Songdo ist ein von oben verordnetes Vorzeigeprojekt. Auch diesen Top-Down-Ansatz, wie Cha es nennt, kritisiert der Stadtplaner.
Why isn't it successful? Number one, it has very bad access by public transportation.
Warum ist Songdo kein Erfolg? Erstens ist es sehr schlecht an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen. Es liegt zwar nahe am Flughafen, aber wenn ich von Songdo nach Seoul in die Stadtmitte will, dann dauert das 1 Stunde und 40 Minuten. Das ist katastrophal. Die sollten alles tun, um eine Verbindung von 45 Minuten zu schaffen, sodass die Leute da einfach hinkommen.
Number two, well, Songdo is not very walkable. You know, you have wide lanes of, you know, 10 car lanes.
Zweitens, Songdo ist nicht sehr fußgängerfreundlich. Da gibt es 10-spurige Straßen, aber keiner geht zu Fuß. Nur in einem kleinen Teil der Stadt, wo viele Cafés und Restaurants sind, ist das besser. Und dann gibt es diesen Central Park. Der ist schön. Da gibt es einen Fahrradweg und breite Gehwege. Aber man kommt von da aus nirgends hin. Diese Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer fehlen ganz entsetzlich.
Songdo hat den Schwerpunkt auf Kontrolle und Verwaltbarkeit gesetzt, nicht unbedingt auf Bürgernähe. Auch wenn Elisabeth Jung in ihrem Apartment noch eine Anwendung ganz praktisch findet. Als wir uns verabschieden, ruft sie über ihr Wandtablet den Aufzug.
Und da stieg dann Christian Sachsinger in den Lift ein. Er war in der südkoreanischen Smart City Songdo, deren Konzept doch nicht jeder so clever findet. Trotzdem soll es schon nach Ecuador verkauft worden sein und könnte auch andere Länder interessieren. Die indonesische Regierung zum Beispiel träumt von einer schlauen Stadt als neuem Verwaltungssitz. Allerdings muss sie noch ein Riesenproblem in der jetzigen Hauptstadt Jakarta in den Griff bekommen. Die 10-Millionen-Kapitale versinkt Jahr für Jahr, teilweise um 25 Zentimeter. Das Problem ist nicht nur der steigende Meeresspiegel, sondern dass der Großteil der Bevölkerung illegal Grundwasser abpumpt und der Boden dadurch immer weiter nachgibt. Lena Bodewein über eine Stadt, die sich selbst das Wasser abgräbt.
Ein Viertel im Norden Jakartas. Gänse und Enten laufen zwischen Kleinkindern und Mopeds umher. Wasser steht in ein paar Pfützen auf der Straße. Und wer schaut, wo die Flüssigkeit herkommt, stößt schnell auf eine dicke Wand, an der Rinnsale herablaufen. Die Mauer hat verschiedene Schichten in verschiedenen Grautönen. Sie leckt und ist ziemlich aussagekräftig, findet Viktor Kuhnen.
Sie ist auf der alten Seemauer errichtet. Hier unten sieht man die Höhe von 2007. Diese Höhe war von 2012, dann kam eine neue Schicht 2014 und jetzt die große Erhöhung von 2017. Es ist eine ganze Schichtung von Seemauern. Wie Archäologie, aber normalerweise sieht man Tausende von Jahren in solchen Schichten. Hier ist es nur ein Jahrzehnt. Und die Wand leckt, denn die Grundmauer ist nicht besonders gut gebaut. Darum gibt es überall diese undichten Stellen.
Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, sinkt. Und viele Bereiche, wie Muara Baru, hier an der Schutzmauer, liegen schon 3 bis 4 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn die Flut hoch ist, schauen die Schiffe, die auf der anderen Seite ankern, über die Mauer. Wenn die großen Pumpen nicht funktionieren, steht das Viertel unter Wasser. Die Anwohner sind es gewohnt.
Ja, während der Regenzeit gibt es Überschwemmungen, besonders wenn die Pumpen ausfallen.
Sagt der Fischhändler Sulaiman. Und die Kioskbetreiberin Susi ergänzt:
Es hängt wirklich von der Pumpe ab. Als ich ein Kind war, hat die Pumpe oft nicht funktioniert. Dann gab es immer Überschwemmungen in der Regenzeit. Dass Jakarta versinkt? Ach, das fällt mir gar nicht so auf. Ist doch normal. So weit denke ich gar nicht.
Diese Haltung der Bewohner Jakartas bewundert Viktor Kuhnen. Er ist der Projektleiter der niederländischen Bautechnik- und Beraterfirma Witteveen & Bos, hier in Jakarta zuständig für das Vorhaben mit dem grandiosen Namen Nationaler Hauptstadt- und integrierter Küstenentwicklungsmasterplan. Damit soll Jakarta vor dem Versinken bewahrt werden. Dabei stehen die Retter vor einem absurd scheinenden Problem. Die Megacity mit 10 Millionen Einwohnern versinkt, weil der Stadt das richtige Wasser fehlt. und weil anderes Wasser nicht ablaufen kann. Es gibt hier also gutes Wasser und schlechtes Wasser, illegales Wasser und teures Wasser. Um das zu erklären, geht Viktor Kuhnen ein paar Schritte zurück, zeitlich und geografisch. Von der Schutzmauer des Viertels zu den alten Schleusentoren, etwa 150 Meter südlich davon.
Yeah, well, we're here at the old outlet.
Wir sind hier an dem alten Auslass von Jakarta. Der wurde zu Zeiten der niederländischen Kolonie gebaut, als die Stadt noch weit über dem Meeresspiegel lag. Damals konnte das Wasser aus der Stadt noch ungehindert ins Meer fließen. Aber dann begann die Stadt zu sinken und jetzt müssten die Flüsse und Kanäle bergauf fließen, um ins Meer zu gelangen. Also müssen wir es herauspumpen.
Dazu kommt das Hauptproblem. 3/4 der Einwohner Jakartas haben keinen Wasseranschluss. Sie sind entweder auf Tankwagen angewiesen oder sie bohren illegal Brunnen zum Grundwasser.
Das sieht man an den Zisternen auf den Dächern. Hier an diesen Bereichen können sie das Grundwasser aber nicht nutzen, weil es schon versalzen ist. Das Meerwasser ist eingedrungen.
Je mehr Grundwasser abgepumpt wird, desto stärker sinkt die Stadt. Denn der Boden ist sumpfig. Und wenn ihm das Wasser entzogen wird, fehlt Stabilität. Es kommt zur Bodensenkung. Zudem drückt das schiere Gewicht der Gebäude auf den weichen Untergrund. Alles sinkt, und zwar exklusive reiche Viertel, Industriegebiete und Lagerhäuser, genauso wie Slums, die immer wieder überall auftauchen, auch dort, wo sie gerade geräumt wurden. Die Ärmsten können sich keine Mieten leisten, seien sie noch so gering. Also errichten sie ihre Behausungen dort, wo es nichts kostet. An Wasserreservoirs, an stinkenden, stockenden Flüssen und Kanälen, im Wasser auf Stelzen gebaut. Und so blockieren Bauten, Schmutz und Abfall ein Abfließen des Wassers in den Entwässerungskanälen noch mehr.
You know, this project of protecting Jakarta against floods, there's a technical side. I would always say it's the easy side.
Jakarta vor dem Wasser zu schützen, das ist technisch betrachtet gar nicht so schwer. Aber die sozialen Konsequenzen sind es. Wenn du diese Menschen umsiedeln willst in Sozialbauten, dann müssten sie etwa 13 Euro Miete zahlen. Das ist eine lächerliche Summe für uns, aber unfassbar viel für sie. Hochwasserschutz in Jakarta ist also eher ein sozioökonomisches als ein technisches Problem. Der Teil ist einfach.
Auch in Muara Baru gibt es ein solches Armenviertel über dem Wasser. Aus Sperrholzplatten und Abfallholz, Plastikplanen und Transparenten zusammengezimmert. Dunkle Gänge führen von Hütte zu Hütte. Ein kleiner Kiosk verkauft Tee und Süßigkeiten. Agus und hunderte andere Fischer leben hier mit ihren Familien. Noch.
Was die Zukunft dieser Gegend betrifft, das wird neu gewonnenes Land werden, wenn die Lagune zugeschüttet wird. Aber ich weiß nicht, ob bald oder erst in 10 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob wir Dorfbewohner umgesiedelt werden, in Sozialbauten oder ganz woanders hin.
Sie gehen, wohin die Regierung sie schickt, sagt Agus. Aber sie müsse sich um sie kümmern. Er erzählt, dass sie früher mehr Fluten erlebten. Das sei mit den immer höheren Schutzmauern besser geworden. Während er erzählt, hat das kleine Mädchen neben ihm ein süßes Getränk aus einem Plastiktütchen getrunken und lässt die Packung dann einfach unter sich ins Wasser fallen. Der Geruch nach Müll und Kloake ist betäubend. Woher bekommen die Bewohner sauberes Wasser? Susi zum Beispiel kauft ihr Wasser in einem Tankwagen.
Das Problem ist, dass nicht nur die Anwohner Wasser benötigen, sondern auch die Industrie,
erklärt Viktor Kuhnen.
Und zwar viel davon. Bis jetzt gibt es nicht genügend Wasser für alle. Also wollen wir dieses Schwarzwasser, das wir hier sehen, wieder aufbereiten, reinigen. Dann können wir die Industrie davon überzeugen, von Grundwasser auf Oberflächenwasser umzustellen.
Wasserversorgung verbessern, existierende Schutzmauern sichern, so ist die Marschrichtung. Ob das genügt, um Jakarta zu bewahren? Zusätzlich setzt die Stadt auf die Zusammenarbeit mit einer japanischen Agentur, JICA, erzählt die Urbanistin Elisa Sutanujaja.
Sie wollen die Bodensenkung auch stoppen, indem sie den Menschen einen bewussteren Umgang mit Wasser beibringen. Sie wollen es verbieten, Strafen verhängen und strengere Kontrollen einführen. Das soll im kommenden Jahr beginnen. Wir werden also sehen, wie das funktioniert. Endlich gehen sie dieses Problem an.
Manche Häuser in den am meisten sinkenden Vierteln sehen aus wie Hobbit-Behausungen. Das Dach oder der Balkon sind auf Kopfhöhe angekommen. Die Bewohner wie Sulaiman können nur mit gebeugtem Kopf in Räume gehen, deren Decke sie vor einiger Zeit noch nicht mit den Händen erreichten. Nicht weit von hier ist ein sechseckiges Gebäude den Fluten preisgegeben, der Gebetsraum einer Fabrik. Die Javasee umgibt ihn und schwappt an die neue Hochwasserschutzmauer, die dahinter errichtet wurde. Auf der schmalen Mauerkrone fährt ein Moped entlang. So etwas könnte es in naher Zukunft, vielleicht in 10, 20 Jahren, in größerer Dimension geben. Eine große, befahrbare Schutzmauer, ähnlich wie der Abschlussdeich am Eiselmeer in Holland. Weit draußen vor Jakarta gelegen, würde sie die Wellen brechen und am besten als Verbindung zwischen dem internationalen Flughafen und dem Frachthafen dienen. Als Mautstraße angelegt, würden die Einnahmen, im Idealfall die Maßnahmen gegen das Versinken der Stadt, finanzieren. Aber das ist noch lange hin und nur die letzte Möglichkeit, wenn alle anderen Rettungsanker versagen. Bis dahin wird Jakarta wahrscheinlich seinen Hauptstadtstatus verlieren, weil bis 2024 eine neue Hauptstadt auf der Insel Borneo erbaut werden soll. So kündigte es Präsident Joko Widodo an. Es ist ein undefiniert großer Bereich in einer noch nicht allzu sehr erschlossenen Provinz im Osten von Borneo.
Der neue Ort hatte ein minimales Risiko von Naturkatastrophen, wie Überschwemmungen, Erdbeben, Tsunamis, Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Erdrutschen. Zum Zweiten ist der Ort strategisch gewählt, da er in der Mitte Indonesiens liegt.
Der Vorwurf, dass Jakarta die Aufmerksamkeit der Regierung zu sehr auf sich ziehe, ist alt. Daher das Zeichen des Umzugs, den schon der erste Präsident Indonesiens, Sukarno, vorgeschlagen hatte. Aber Jokowi möchte jetzt derjenige sein, dem er gelingt. Dafür bat er um Allahs Segen im Parlament.
Pada kesempatan yang bersejarah ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala.
Eine Hauptstadt ist nicht nur Symbol nationaler Identität, sondern sie repräsentiert auch den Fortschritt einer Nation. Dieser Schritt verwirklicht wirtschaftliche Gleichheit und Gerechtigkeit.
Das glaubt die Großstadtexpertin Elisa Sutanujaja überhaupt nicht.
Die Hauptstadt zu verlegen, wird die Ungleichheit bestimmt nicht beseitigen. Und die Probleme Jakartas werden dadurch auch nicht besser. Die Stadt ist einfach schon zu groß. Der Hauptstadtumzug wird keinerlei Auswirkungen haben.
Anderthalb Millionen Menschen sollen mit der Regierung nach Borneo umziehen. Doch die werden schnell ersetzt. Und die meisten der mehr als 10 Millionen Anwohner bleiben hier. Wie die Fischverkäuferin Ibu Patona aus einem kleinen Viertel am Wasser.
Hier ist mein Leben. Ich verkaufe hier meine Waren. Ich kann nicht umziehen, weil ich fühle, dass es besser ist zu bleiben. Aber wenn der Präsident umziehen will, dann kann er das so entscheiden.
Die Vision eines fortgeschrittenen und fortschrittlichen Indonesiens sieht Jokowi in den Umzugsplänen. Eine neue, smarte, grüne Hauptstadt soll entstehen. Baubeginn 2021. 3 Jahre später sollen die ersten Regierungsbeamten umziehen.
Lena Bodewein berichtete aus Jakarta. Und wenn es nach Plan läuft, wird sie sich wohl auch bald von einer Megabaustelle auf Borneo melden. In unserem nächsten Podcast erfüllen wir einen Wunsch. Sie haben uns vor einigen Wochen viele Themen zugeschickt. Jetzt können Sie hören, was wir für die Sendung ausgewählt haben. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.